Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Ich bin mittlerweile so, ich freue mich wirklich jeden Zyklus auf meine Menstruation, weil es sich für mich, wenn ich mir den Raum gebe, ekstatisch anfühlt.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Zum Gast der heutigen Folge. Thea Mayar ist psychosoziale Beraterin, Yogalehrerin und Herausgeberin des Geburtsgeschichten-Podcasts. Thea lebt in Wien und unterstützt Frauen dabei, ihren natürlichen Menstruationszyklus zu verstehen. Wieso dieses Zykluswissen so wichtig ist für Frauen und Männer und wie du es in deinem Alltag integrieren und nutzen kannst, darum geht es unter anderem in dieser Folge. Hallo Thea, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Chris. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch auf das Thema, also ich freue mich auf unser Gespräch, aber ich bin auch sehr gespannt auf das Thema. Es geht um den Zyklus der Frau und du bietest Zyklusarbeit an, das ist ein Teil von dem, was du tust, wie du mit Frauen arbeitest. Und du hast ja auch einen Geburtsgeschichten-Podcast. Wieso ist der Zyklus so wichtig für die Arbeit mit den Frauen, für dich?
Weil er einfach uns Frauen tagtäglich begleitet, in einem ziemlich langen Lebensabschnitt, ja, von der Menarche, das ist der Fachbegriff für das Einsetzen der Menstruation, und mir ist dieser Begriff auch immer sehr wichtig, weil viele Frauen diesen Begriff jetzt vielleicht auch gerade zum ersten Mal hören. Ja, es gibt einen Begriff dafür, wenn die Menstruation einsetzt, das ist die Menarche, genauso wie es dann einen Begriff dafür gibt, wenn die letzte Menstruation quasi abgeschlossen ist und die Frau dann mit den Wechseljahren fertig ist. Ja, das ist dann die Menopause. Also es gibt die Wechseljahre, die sich wirklich über Jahre hinwegziehen können, wo sich der Zyklus einfach verändert, anders wird. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo quasi dieses ganze Hormonorchester sich dann umgestellt hat, für die Zeit nach den Wechseljahren, das ist die Menopause. Diese Zeitspanne zwischen Menarche und Menopause ist einfach ein Großteil des Lebens einer Frau. Und deshalb ist mir das so wichtig. Und wie ich halt gesagt habe, es betrifft uns, der Zyklus betrifft uns tagtäglich. Das ist nicht nur das Event, wenn ich meine Menstruation habe, wenn ich blute. So wird es nämlich oft irgendwie ja auch dargestellt und uns Frauen auch, und Männern auch, ja, so werden wir aufgeklärt in der Schule. Da gibt es so ein Event, das ist immer ein paar Mal im Monat, ein paar Tage, und das ist irgendwie nervig und lästig und sogar eklig, und man sollte es am besten sich nicht anschauen. Aber das ist ja nur ein Teil des weiblichen Zyklus. Ja? Um das vielleicht mal auch so in so einen Kontext zu setzen, wir alle, egal ob wir menstruierend sind oder nicht, und ich rede oft von Frauen, ich meine aber alle menstruierenden Menschen, ja, da einfach vorneweg für diejenigen, die sich mit dem Begriff Frauen nicht angesprochen fühlen, tut mir leid, wenn ich es nicht immer richtig benutze, weil es gibt Menschen mit Uterus, Menschen, die menstruieren, die sich nicht als Frau definieren. Und andersrum gibt es auch Frauen, die nicht menstruieren. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. weil ich das gerade noch eingeschoben habe. Nein, was ich erzählen wollte, der Zyklus betrifft uns tagtäglich und wir alle sind von Zyklen umgeben in unserem Leben. Ja? Wir alle kennen den Tag- und Nachtzyklus, das ist ein zirkadianer Rhythmus, ja, der ungefähr 24 Stunden lang ist. Und wir kennen alle die Jahreszeiten, das ist auch so ein Zyklus. Bei uns hier in unserer Hemisphäre haben wir die vier Jahreszeiten von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, hat man dann natürlich andere Jahreszeiten. Aber auch das ist immer ein Zyklus, immer etwas Wiederkehrendes. Und menstruierende Menschen unterliegen diesem infradianen Rhythmus oder Zyklus, der ungefähr 28 Tage lang ist und von den Hormonen beeinflusst ist. Männer haben auch einen Hormonzyklus, der ist nur viel kürzer. Ja? Das Testosteron, das ist immer morgens am höchsten und fällt dann im Laufe des Tages wieder ab. Und bei menstruierenden Menschen ist es halt wirklich so ein Orchester an Hormonen, die sich innerhalb von ungefähr 28 Tagen, können auch 21 oder 35 Tage sein, einfach ändern. Und deshalb betrifft es uns tagtäglich. Und es ist nicht nur dieses eine Event, die Menstruation.
Vielleicht beschreibst du mal den Zyklus, wie der Verlauf ist, weil ich habe das im Vorgespräch schon mal geteilt, dass ich bei jemandem in einem Programm war und eine Frau hat das geleitet und sie hat, das hat mich anfangs so ein bisschen verwundert, weil sie sagte dann so, ja, jetzt bin ich gerade im Herbst. Ich dachte, wie im Herbst? Das war im Frühling. Und wie ich verstanden habe, sie spricht über ihren Zyklus und bezieht den sehr stark in ihr Leben ein. Das fand ich total spannend. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie die Abfolge der Jahreszeiten sind oder wie du es benennst auch.
Genau, also ich verwende in meiner Arbeit auch dieses Vier-Jahreszeiten-Modell, was sich mittlerweile, glaube ich, sehr etabliert hat in der Zyklusarbeit. Und da sprechen wir von den sogenannten inneren Jahreszeiten. Und bevor ich das erkläre, für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht das auch noch nicht gehört haben, was ich beschreibe, ist ein archetypischer Zyklus. Ja? Das heißt nicht, dass die individuelle Person da genau so reinpasst, sondern es ist eher wie eine Landkarte, an der man sich orientieren kann und dann schauen kann, wie passt mein Zyklus da rein, wie kann ich diese Landkarte benutzen, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Ja? Erstmal, bevor ich die Jahreszeiten erkläre, kurz, der Zyklus ist, hat sozusagen zwei Höhepunkte. Ja? Wir sprechen immer von der Menstruation, den man vielleicht den Tiefpunkt nennen könnte. Das ist das, wo immer keiner drüber reden möchte. Ja? Und es gibt dann sozusagen einen Gegenpol, das ist der Eisprung, ja? Die Ovulation. Und man kann sich das wie einen Kreis vorstellen. Ja? Und wenn wir jetzt mal sagen, die Menstruation ist unten am Kreis, der Eisprung ist oben am Kreis. Und dann gibt es den Halbkreis, der von Menstruation zum Eisprung hinführt und den Halbkreis, der von Eisprung zur Menstruation zurückführt. Das ist die Via positiva und die Via negativa. Ich will jetzt positiv und negativ gar nicht im Sinne von gut und schlecht gehört haben, sondern einfach als Energien. Man kann auch sagen, das Positive ist die expandierende Energie und die negativa ist die eher sich zusammenziehende, nach innen schauende Energie. Ja? Und dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder. Ja? Und wir haben sozusagen um die Menstruation herum den inneren Winter. Ja? Das ist die Zeit, wenn man sich überlegt, also bei uns hier in der westlichen Welt, der Winter ist die Zeit, da ist es draußen kalt, da sitzt man vielleicht eher mal auf der Couch zu Hause mit einem Buch und einer schönen Tasse Tee. Ist so ein bisschen nach innen gekehrt. Oder auch, wenn man sich die Natur anschaut, ja, die Pflanzen, die Tiere, die machen Winterschlaf. Die kehren sich nach innen, die ganze Energie ist nach innen gerichtet. Und dann kommt man aus dieser Phase heraus, dieser innere Winter geht in den inneren Frühling. Das ist so die Zeit, wo auf einmal alles anfängt zu sprießen, wo die Energien zurückkommen, wo man wieder Lust hat, nach draußen zu gehen. Ja? Und ich mag auch das Bild, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie so ein Scheinwerfer auf der Bühne, der während der Menstruation erstmal ganz nach innen gerichtet ist und sich dann auf einmal nach außen richtet. Ja? Das heißt, der Fokus ist nicht mehr auf mir, sondern der Fokus geht auf einmal nach draußen in die Welt. Und dieser Fokus gipfelt um den Eisprung herum. Ja? Da ist dann auch hormonell bedingt die Energie wirklich am höchsten und wir sprotzen geradezu vor Energie. Ja? Und, aber der Fokus ist dann nicht mehr so sehr bei uns. Der ist dann wirklich eher im Außen. Ja? Und das ist dann der innere Sommer, wo alles in seiner vollen Blüte steht. Und wenn man es biologisch betrachtet, das ist die einzige Zeit in einem Zyklus, wo eine Frau schwanger werden kann. Ja? Da gibt es ja auch große, viele Missverständnisse. Eigentlich wird uns immer erzählt, man könnte an jedem Zyklustag schwanger werden, was absolut nicht stimmt. Ja? Aber das ist biologisch die Zeit der Paarung. Deswegen ist der Fokus nach draußen, dass man einen Partner finden kann und anziehen kann. Ja? Und danach fängt dann dieser Scheinwerfer, der jetzt die ganze Zeit schön nach draußen geschienen hat, fängt auf einmal wieder an, sich nach innen zu drehen, ja, und den Fokus wieder mehr auf das Innenleben zu richten. Das ist dann die Phase des inneren Herbstes, ja. Mhm. Und aus der Erfahrung mit den Frauen, mit denen ich arbeite, fällt Frauen ganz oft dieser Übergang am schwersten. Von dieser Energie nach außen gerichtet, auf einmal wieder nach innen. Das ist so ein bisschen wie wenn man mit dem Auto fährt und dann ganz plötzlich den Gang runterschaltet. Ja, da ruckelt es erstmal. Für viele Frauen ist auch die Zeit gerade vor der Menstruation die Zeit vom PMS, dem prämenstruellen Syndrom, was letztendlich gar kein definiertes Syndrom in dem Sinn, sondern es sind verschiedene Symptome, die da auftreffen, wie sagt man, auftreten können, genau. Womit dann Frauen individuell zu kämpfen haben, ja. Mhm. Und genau, und dann, also dieser Scheinwerfer, der innere dreht sich dann wieder und dann kommt die Zeit der Menstruation, wo der Fokus nach innen gerichtet ist, ja. Hast du erstmal dazu Fragen, Chris, bevor ich hier weiterrede?
Das hört sich sehr stimmig an und auch, wenn ich so dir zuhöre, hört sich es auch irgendwie, ja, wie nach so einem Weg an, ne? Was Natürlichem und was sehr Holistisches, was Ganzheitliches. Und gleichzeitig weiß ich auch aus meiner Arbeit, dass viele Frauen ganz schön daran zu knabbern haben, ne? Gerade an diesem, was du sagst, wenn das PMS mit den Dingen, die so herausfordernd sind, mit Schmerzen oder auch mit Dingen, die auf die Stimmung schlagen und die ja dann die Beziehung auch beeinflussen. Es hat ja auch was, ne, wenn was mit dir geschieht, ja, das ist ja, du bist dem ja auch auf eine Weise ausgeliefert, so. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht so geübt ist, sich was hinzugeben, ne? Mhm. Wie können da Frauen mit umgehen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil zum einen, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, es gibt so viele Missinformationen über den Zyklus. Und es gibt ja auch so ein bestimmtes Rollenbild, was wir immer noch bedienen müssen als Frau. Ja? Und da ist so ein ganz großer Widerspruch drin, der aber, glaube ich, immer noch bei vielen Frauen einfach im Unbewussten ist. Und wenn sie das verstehen, dann ist bei ganz vielen erstmal so ein Ausatmen, ja. Da ist das eine, was ich schon gesagt habe, ist dieses, über die Menstruation sprechen wir am besten gar nicht, ja. Das ist was, also leise, nicht drüber, kein Aufruhr drum machen, ist irgendwie, ja. Und der Gegensatz dazu ist halt der Eisprung, ja. Wie ich schon gesagt habe, der Eisprung ist die Zeit, wo wir so in unserer vollen Blüte stehen. Es gibt wirklich interessante Studien dazu an Stripperinnen, wo einfach die Stripperinnen angegeben haben, wo sie gerade in ihrem Zyklus stehen und wie viel Trinkgeld sie an dem Tag verdient haben. Und die Frauen, die um ihren Eisprung herum waren, haben mehr Trinkgeld bekommen als die Frauen, die zu einem anderen Zeitpunkt in ihrem Zyklus gerade waren. Und ganz interessant, die Frauen, die hormonell verhütet haben, haben durch die Band weg weniger Trinkgeld bekommen. Das ist nochmal ein ganzes Thema für sich, dass die Pille und andere hormonelle Verhütungsmittel natürlich diesen natürlichen Zyklus komplett ausschalten. Wir haben nicht mal eine Menstruation, wenn wir die Pille nehmen. Ja, es wird immer gesagt, ach, ich habe jetzt meine Tage, auch wenn ich die Pille nehme. Das stimmt nicht, das ist eine Abbruchsblutung, eine hormonell designte Abbruchsblutung. Von der Pille, die nichts mit der Menstruation zu tun hat. Ja? Das muss man ganz klar unterscheiden. Aber ich finde es einfach Wahnsinn. Ja? Die Frauen, die um den Eisprung herum waren, haben anscheinend attraktiver auf die männlichen Klienten gewirkt, haben deswegen mehr Trinkgeld bekommen. Und die Gesellschaft erwartet ja von uns, dass von uns Frauen, dass wir immer uns in dieser Zyklusphase bewegen. Dass wir immer attraktiv nach außen wirken, dass wir immer strahlen. Die Sache um die Ovulation ist, weil der Fokus nicht bei uns ist, sondern im Außen, können wir in der Zeit auch super viel bedienen und handeln. Ja? Also aus meinem Mutteralter kenne ich das, dass wenn ich um den Eisprung herum bin und ich bin gerade kurz nach dem Eisprung, mir fällt vieles so viel leichter und ich kann irgendwie noch das schnell machen und das schnell machen. Und ich weiß, dass das in der Woche bei mir wieder ganz anders aussehen wird und dass ich da meine Ressourcen einfach besser aufteilen muss und schaue, was ich mache und was ich nicht mache, damit es mir dann nicht zu viel wird. Weil das führt dann wiederum zu PMS, wenn ich mich in meinem inneren Herbst immer noch so verhalte, als sei ich in meinem inneren Sommer. Dass ich versuche, alles zu bedienen, obwohl es mir eigentlich schon zu viel ist. Und das kennen so viele Frauen, die einfach sagen, es ging. Und dann kam auf einmal der Moment, wo ich dann meinen Partner angeschrien habe oder mein Kind angeschrien habe, wo ich alles hinschmeißen wollte, wo ich dann auf einmal angefangen habe, alles aufzuräumen, was irgendwie die ganze Zeit rumlag, weil es mich so genervt hat. Und dann musste ich da einfach einen Schlussstrich ziehen. Ja?
Und der Spruch, der typische Spruch ist ja dann der Männerspruch gewesen, die hat ihre Tage, ne? Und
genau, kriegst jetzt deine Tage, genau.
Genau, ne? Also es ist ja, auf eine Weise ist es ja inhaltlich richtig, aber damit, der schwingt ja mit, ne? Also die zickt jetzt rum, so, ne?
Genau, die setzt gerade Grenzen, die zeigt gerade auf, wo es bei ihr genug ist. Und das ist ja für die individuelle Person gar kein Problem. Es ist dann immer nur für das Umfeld
Richtig. Ein
Problem.
Ja, ich finde das auch nicht so toll.
Und also für mich war die ganze Zyklusarbeit wirklich nochmal so ein Game-Changer jetzt als Mutter, wo ich gemerkt habe, klar, ich kann viel mehr bedienen in meinem inneren Frühling, in meinem inneren Sommer, als ich es in meinem inneren Herbst und meinem inneren Winter machen kann. Und ich muss einfach meinen Alltag so ein bisschen danach ausrichten. Und das ist leider dann immer das Problem, wo viele Frauen sagen, mit denen ich arbeite, oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt irgendwie auch noch umsetzen? Ja. Und mein Tipp ist da immer erstmal mit der Achtsamkeit, der Zyklusachtsamkeit anzufangen, den Zyklus zu beobachten, zu schauen, wo befinde ich mich denn gerade, welche Muster gibt es? Und man muss erstmal gar nichts verändern, sondern erstmal die Aufmerksamkeit darauf richten und es verstehen, was da passiert und anzunehmen, dass es völlig okay ist, dass es passiert und dass es völlig normal ist, ja. Also dieses ganze Auf und Ab, sage ich mal, das passiert ja, weil sich einfach die Hormone im Körper ändern, weil der Körper in seiner wirklich intuitiven Weisheit, das hat ja alles einen Grund, ja, dass der Körper das macht. Und das einfach erstmal anzuerkennen. Es wird natürlich schwierig bei Frauen, die vielleicht ein Problem damit haben, dass sie fruchtbar sind, ja, dass die absolut nicht schwanger werden wollen, da kann das sehr schwierig sein, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise auch das andere Extrem, wenn es Störungen im Zyklus gibt und die Schwangerschaft, die so groß ersehnt ist, nicht eintritt, da ist es dann natürlich auch nochmal ganz schwer, sich darauf einzulassen und wirklich zu schauen, wo im Zyklus fließt es und wo hakt es vielleicht.
Ja. Wieso ist es so wichtig, zuerst ins Beobachten zu gehen? Weil wir sind ja so schnell dran, dass wir sagen, wir wollen ja was verändern. Ne? Es funktioniert nicht. Das Muttersein funktioniert nicht. Ne? So. Und dann bin ich ja ganz schnell, dass ich was ändern möchte, jetzt und gleich. Wieso ist es so wertvoll zu sagen, nee, erst beobachte ich nur?
Weil ich ja nichts ändern kann, was ich nicht kenne. Also ich kann schon versuchen, was zu ändern, was ich nicht kenne, aber es ist ein bisschen so, als gehe ich in die Autowerkstatt und sage, mein Auto ist kaputt und dann werde ich gefragt, was für ein Auto fahren Sie denn? Und ich sage, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht, wo es steht.
Ich weiß auch nicht, wo es steht, genau. Und ich weiß auch nicht, wo der Schlüssel ist. Ja, aber reparieren Sie es mal bitte. Deshalb, ich muss ja erstmal sozusagen, und deshalb ist mir das so wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, es ist so ein Archetyp, ja, den dieses Modell gibt, diese vier inneren Jahreszeiten. Und wenn man das wirklich nicht als eine Form sieht, in die man sich hineinpressen muss, sondern als eine Landkarte, die einen ans Ziel bringen kann, dann muss man halt erstmal das Terrain kennenlernen, auf dem man sich da bewegt, bevor man losmarschiert, weil man dann irgendwo landet, aber sicher nicht da, wo man hin will oder nur mit großem Glück und Zufall da, wo man hin will.
Okay, also vorausgesetzt, ich habe ein bisschen da reingespürt und habe ein bisschen verstanden, wie ich denn ticke, so auch in Bezug auf die Landkarte, wo ich vielleicht Eigenarten habe, ne, und wo es vielleicht bei mir anders läuft. Und wenn ich das habe, wie kann ich jetzt als Frau mit der Zyklusarbeit umgehen? Wie kann ich die nutzen für mich?
Also, auf familiärer Ebene, ja, ich denke, dein Podcast hören viele Frauen, die bereits Mütter sind. Im Austausch mit dem Partner, aber auch im Austausch mit dem Support Network, was um einen herum ist, mit Freunden, Babysittern etc., dass du wirklich schauen kannst als Frau, wann sind die Phasen, wo es mir zu viel wird, wo ich mehr Unterstützung brauche, vielleicht mit der Kinderbetreuung. Ja, dass man das einfach schon vorher plant, wenn man seinen Zyklus kennt und weiß, jetzt hatte ich gerade meinen Eisprung und nächste Woche kommt wieder der Zeitpunkt, wo ich denke, ich kann nicht mehr, ich will hier einfach nur raus, dann organisier dir für diese Zeit, wenn es geht, vielleicht extra Kinderbetreuung und geh mal eine Runde spazieren am Nachmittag, anstatt dich mit Aufräumen und Hausaufgaben zu beschäftigen. Ja? Und klar, ich weiß, dass das für viele Frauen erstmal auch nach extra Arbeit klingt und vielleicht auch gar nicht immer möglich ist in den Umständen. Aber was da, glaube ich, wichtig ist, ist wieder der Aspekt der Awareness, der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit. Ja? Wenn ich jeden Zyklus in meine Baustellen reinrenne und dann jedes Mal genervt bin, ist was ganz anderes, als wenn ich jeden Zyklus auf die Baustelle zugehe und weiß, da wird es jetzt gleich ruckelig. Ich kann jetzt vielleicht nichts gerade dran ändern, aber ich weiß wenigstens, was es ist und wo es herkommt. Ja, das ist so die eine Sache, also dass man da wirklich sich auch mit dem Partner austauscht und sagt, hey, da bin ich gerade in meinem Zyklus und damit geht es mir so und so. Und interessanterweise, die Partner, gerade in langjährigen Beziehungen, die sagen dann immer, ja klar, wusste ich ja. Also kriege ich ja auch mit, dass du immer zu den und den Zeiten im Zyklus irgendwie anders drauf bist. Ich finde es immer schön, wenn man im Freundeskreis Menschen hat, mit denen man sich auch darüber austauschen kann. Ja, ich habe einige Freundinnen, mit denen ich das mache, so wie die Dame, bei der du da den Workshop gemacht hast, dass, wenn wir uns treffen, immer erstmal gefragt wird, oh, wo bist du gerade in deinem Zyklus? Und dann so, aha, okay, dann kann ich das ganz anders einordnen, vielleicht auch, wie du gerade drauf bist. Ja?
Ah, okay.
Also da hatte ich gestern, ich habe kurz eine Freundin gesehen, die war dann so ein bisschen, oh, irgendwie gerade alles schwer. Und dann habe ich gefragt, wo bist du gerade? Und sie so, ja, sowieso kurz vor der Menstruation. Und dann war es halt, dann kann man damit ganz anders umgehen. Dann brauche ich nicht fixen oder irgendwelche Lösungen anbieten, sondern einfach sagen, okay, jetzt ist gerade so, was brauchst du jetzt in diesem Moment? Und sie braucht in dem Moment eine Umarmung und dann war es besser. Ja. Und ich meine, für diejenigen, die es sich einrichten können auf der Arbeitsebene, es fällt mir natürlich als Selbstständige wesentlich leichter als jemand, der 40 Stunden angestellt ist, zu schauen, wie kann ich denn auch meine Arbeit nach meinem Zyklus richten. Gibt es Meetings, die besonders wichtig sind, wo es wirklich darum geht, dass ich strahle und dass ich Überzeugungskraft habe, kann ich die in den inneren Frühling, den inneren Sommer legen? Ja? Die Gehaltsverhandlung. Ja? Besser um den Eisprung herum als zur Menstruation hin, weil da wirke ich einfach ganz anders auch auf mein Gegenüber. Ja?
Das Stripper-Syndrom, ja.
Genau, das Stripper-Syndrom, nennen wir es so. Und gibt es vielleicht Tage, wo ich Homeoffice machen kann, weil ich einfach, und das ist die Sache, ja, dieses nach innen gerichtete bei der Menstruation ist überhaupt nichts Schlechtes, ja. Das ist die Via Negativa, von der ich am Anfang geredet habe. Das ist aber nichts Schlechtes. Das ist einfach, der Fokus ändert sich. Ich bin mittlerweile so, ich freue mich wirklich jeden Zyklus auf meine Menstruation.
Oh, wow.
Weil es sich für mich, wenn ich mir den Raum gebe, ekstatisch anfühlt.
Wow.
Ja? Ich hab meistens wirklich einen Tag, bevor meine Blutung anfängt, wenn ich die Zeit habe, so ein bisschen an mir selber Bodywork zu machen, so nach innen zu tun, da ist mir ein Vibrieren, das in meiner Gebärmutter anfängt, das durch den ganzen Körper geht. Und das ist die Zeit, wo ich gute Ideen habe, wo ich Visionen habe, wo ich so ein bisschen den Fokus wieder setzen kann für den kommenden Zyklus. Und man muss dazu sagen, bis vor 4 Jahren, dreieinhalb Jahre, bevor ich schwanger geworden bin, hatte ich die schlimmsten Menstruationsschmerzen überhaupt, bedingt auch durch Endometriose. Das war auch die Zeit, wo ich mit der Zyklusarbeit in Berührung gekommen bin zum ersten Mal, wo ich mir das immer gar nicht vorstellen konnte. Da haben immer andere Frauen erzählt, dass das Bluten, die Menstruation so schön ist. Und ich dachte immer, wovon reden die? Und mittlerweile ist es bei mir halt auch so. Und bewusstes Menstruieren ist auch sowas. Ja? Also ich habe zum Beispiel Ich habe einen Ring, der hat rote Steine dran, den trage ich nur zu meiner Menstruation. Es ist mein kleines Ritual. Und natürlich Leute in meinem Umfeld, die das wissen, die sehen es dann schon immer. Aber es ist auch für mich so ein Zeichen und auch eine Erinnerung im Alltag. Ah, okay, jetzt ist gerade eine besondere Phase für mich. Und es ist eine Zeit, wo ich einfach wirklich nochmal extra mehr auf mich schaue und meine Bedürfnisse. Und wenn ich dem Raum gebe, dann ist es wie so eine Explosion, die dann auch wirklich nach draußen wieder getragen werden kann.
Ah. Als du erzählt hast, dass du da quasi die Ideen hast, ne, kam mir sofort der Jahreszyklus so, wo ja auch quasi die Zeit zwischen den Jahren die Zeit ist, wo ich Altes loslasse und Neues einlade, so die, also so eine Vision fürs nächste Jahr, ne, diese Vorsätze, die wir uns dann Silvester schaffen, das ist ja, würde ja damit dann übereinstimmen, so ein bisschen, ne?
Genau, und also meine Mentorinnen Alexandra Pope und Shani Hugo-Wulitzer, die von der Red School, die auch das Buch Wild Power geschrieben haben, die sprechen wirklich im spirituellen Sinne von einem Ego-Death. Also das ist so ein bisschen, da stirbt was Altes und dann ist die Stunde der Neugeburt. Mhm. Was ich auch total, also man muss sich nicht jeden Zyklus neu erfinden, darum geht's überhaupt nicht. Mhm. Aber wirklich dieses Altes loslassen und dann wieder Platz für Neues zu schaffen.
Wenn wir jetzt in einer Partnerschaft sind oder wenn Frauen in einer Partnerschaft sind, was bräuchten sie von ihrem Partner oder Partnerin im Zyklus?
Allererstes wirklich die Awareness, dass beide Partner verstehen, also wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, ja, dass ein Teil der Beziehung, eine Hälfte, diesen ungefähr 28-Tage-Zyklus hat, ja, und die andere Hälfte einen Zyklus hat oder ein, ja, wo es eigentlich, also beim Testosteron ist wirklich, am Morgen ist es am stärksten, dann fällt es ab, am nächsten Morgen ist es wieder hoch, dann fällt es ab, ja. Mhm. Und also man kann sagen, dass die eine Person zyklisch lebt und die andere linear, ja. Dass man dafür erstmal ein Verständnis findet, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und es ist natürlich, wir leben in einer linearen Gesellschaft. Wir sind alle total vom Patriarch beeinflusst, gesteuert. Und deshalb fällt es auch vielen Frauen so schwer, sich auf die Zyklusarbeit einzulassen. Weil es ist halt nicht, ich schwimme nicht mit dem Strom, der linear geht, sondern ich kreiere kleine Wirbel, weil ich
Wie soll das gehen, ist die erste Frage, ne? Wie soll das gehen, ne?
Genau.
Und das kam ja auch, als du erzählt hast, über die Verhütung, also mit die hormonelle Verhütung, dass das ja quasi auch, wie als hätten wir das auch noch rausgenommen, der Frau genommen, ne? Also diesen, den Störfaktor, ne? Es war eine andere Motivation dahinter, aber im Endeffekt nimmt man das raus und macht die Frau auch da gleitfähiger in diesem Work-Alltag, ne?
Ja, absolut.
Ja, ist schon.
Und deshalb, schon krass. Also ich denke, in der Partnerschaft ganz wichtig, sich wirklich über den Zyklus auszutauschen und gegenseitig anzuerkennen, dass man da unterschiedlich ist, was die Hormone angehen. Und dass man versucht, sich damit gegenseitig zu verstehen. Und ich glaube, uns Frauen fällt es in einer heterosexuellen Partnerschaft immer leichter, das Gegenüber zu verstehen, weil wir halt alle in dieser linearen Sichtweise aufgewachsen sind.
Ja. Genau. Das fühlt sich auch fast an wie was Fremdes, ne? Also, ne, wir sind schon so weit weg davon, dass es sich fremd anfühlt, dieses Zyklische oder das Kreisförmige. Wie kommt der Kreis, der Zyklus und oder die Spirale zusammen mit der Linie in der Partnerschaft?
Genau. Und ja, das ist eine Frage, die kann ich jetzt leider, ich würde sie gerne so beantworten. Ich glaube einfach, dass die Linie ab und zu mal unterbrochen werden muss und dass wir, ich sage nicht, dass wir alle jetzt nur zyklisch leben müssen und dass die Männer jetzt auch zyklisch leben müssen, nein, aber es muss ein Zusammenspiel der beiden stattfinden. Ja? Und was ich auch nochmal sagen wollte, für diejenigen, die das jetzt vielleicht auch zum allerersten Mal hören, diese Konzepte und sich denken, what the fuck? Ja, das ging mir damals genauso. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe mich quasi aus Not heraus damit beschäftigt, weil ich solche starken Schmerzen hatte, Und nicht nur zur Menstruation, sondern wirklich jeden Zyklus 2 Wochen lang am Stück. Und die Ärzte mir immer gesagt haben, entweder das kann nichts mit meinem Zyklus zu tun haben oder so schlimm kann es ja nicht sein. Ja, also ja. Diese typischen Dinge, mit denen Frauen leider auch bis heute oft noch bei Ärztinnen und Ärzten konfrontiert sind. Und ich aber irgendwie diese innere Weisheit, diese Intuition hatte, dass das irgendwas mit meinem Zyklus zu tun hat. Und dann stellte sich heraus, dass es halt Endometriose ist, dass für die, die das nicht wissen, das ist eine Erkrankung, bei der Gewebe, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter wächst. Und oft wächst die halt um die Gebärmutter herum im Bauchraum. Sie kann aber theoretisch überall im Körper wachsen. Bei mir war es an der Leber. Deshalb hatte ich Schmerzen in der Schulter und im rechten Arm, weil da gerade ein Nerv lang geht. Und hatte halt zyklusabhängig unglaublich starke Schmerzen in der Schulter. Ich konnte schwer atmen. Und wie gesagt, mir wurde immer gesagt, das kann nichts mit ihrem Zyklus zusammenhängen. Man muss auch sagen, Endometriose ist nicht, wie weitläufig immer verbreitet oder gesagt wird, eine hormonelle Erkrankung. Es ist eine entzündliche Erkrankung und Östrogen, das in der ersten Zyklushälfte ansteigt und eine große Rolle spielt, steigert auch die Entzündlichkeit im Körper und daher wird das getriggert. Da ist der Link da und weil halt Frauen oft durch die Endometriose um die Menstruation herum starke Schmerzen haben, wird da immer dieser Link gemacht, was ich mittlerweile ein bisschen differenzierter sehe und für mich einfach zum einen mir meinen Zyklus angeschaut habe, alle Themen, die damit hochgekommen sind und gleichzeitig einfach an Entzündungsherden in meinem Leben gearbeitet habe. Das war die Ernährung, aber auch ganz viel für mich emotional innere Kindsarbeit, da einiges aufgeräumt habe und wie gesagt mittlerweile komplett symptomfrei bin.
Wow, ja. Ich glaube, Endometriose ist nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Können wir auch darüber sprechen. Genau, du hast gesagt, für die Menschen, die das erste Mal davon hören jetzt, ne, von Zyklusarbeit und denken, what the fuck? genau, was rätst du denen? Was gibst du denen mit auf den Weg?
Zu schauen erstmal, wo kommt diese Reaktion her? Weil oftmals ist es ja so, dass wenn man vielleicht ein Thema hat, was einem in seinem Leben beschäftigt, das man sich noch nicht angeschaut hat, wenn man damit konfrontiert wird, dass man es vielleicht erstmal abblockt. Ja? Mhm. Dass diese große Reaktion vielleicht erstmal da kommt, weil man merkt, oh Gott, das kann ja wirklich sein, dass ich da bei mir was finden und entdecken kann. Oder vielleicht ist es auch einfach eine Überforderung, weil es viele Informationen auf einmal sind, sich das erstmal anzuschauen und dann vielleicht so ein bisschen die Neugierde walten zu lassen und schauen, wo man mit dem Thema vielleicht andocken kann, auch erstmal ganz spielerisch und schauen kann, was einen da vielleicht interessiert, was einen hellhörig gemacht hat.
Wie kann man spielerisch daran andocken?
Wieder erstmal zu sich selber kommen und schauen, spielerisch meine ich so, wo wird so diese kindliche Neugier geweckt, ja? Ich habe jetzt über diesen Zyklus oder diesen archetypischen Zyklus geredet und vielleicht hat sich jemand gedacht, oh, das mit dem inneren Sommer klingt total interessant, wie kann ich das denn irgendwie mal weiter erkunden in meinem Leben? Und da gibt es Leute, die sich ein Buch kaufen, da gibt es Leute, die sich noch mehr Podcast-Folgen dazu anhören oder gleich eine Session buchen. Und aber erstmal ohne jetzt das Outcome vor Augen zu haben, so und so muss es sein, weil das ist, glaube ich, das stand mir ganz lange mit der Zyklusarbeit im Weg, dass ich immer dachte, mein Zyklus muss so und so aussehen und da muss ich hinkommen. Nein, also es gibt Parameter, wo wir sagen, das ist ein gesunder Zyklus und das ist vielleicht einer, wo man mal was abchecken sollte. Ja. Und da möchte ich ganz gerne auch nochmal wirklich auf das Thema Schmerzen während der Menstruation. Schmerzen während der Menstruation kommen häufig vor, sind aber nicht normal.
Okay. Ja?
Ganz wichtiger Unterschied. Ja, sie kommen häufig vor, sind aber nicht normal. Dass man leichte Krämpfe hat, dass man vielleicht denkt, oh, heute will ich mich nicht so sehr belasten.
Ja.
Das ist normal, ja. Die Gebärmutter, die zieht sich zusammen während der Menstruation und stößt ja diese aufgebaute Gebärmutterschleimhaut ab. Und das ist einfach Arbeit muskulär, das darf man schon spüren. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann das Bett nicht verlassen, wenn man das Gefühl hat, man muss Schmerzmittel nehmen, dann ist das nicht normal. Dann ist das auf jeden Fall etwas, was man abklären sollte. Genauso mit der Stärke der Blutung. Es gibt gewisse Parameter, wo man sagen kann, so und so viel Blutverlust während der Menstruation ist normal. Wenn es einen gewissen Level überschreitet, dann sollte das wirklich ärztlich abgeklärt werden. Abgesehen davon, ja, also wenn wir uns jetzt in den normalen Parametern bewegen, dann gibt es nicht das eine Richtige und das andere ist falsch, sondern da ist es dann wirklich zu schauen, wie kann mein Zyklus, ich sehe meinen Zyklus immer als inneren Kompass, wo kann der mich hinführen, wie kann der mich unterstützen? Und das, da kommt dann dieses Spielerische herein, wenn wir weggehen vom Optimieren. Ja, ich will nicht, dass Frauen ihren Zyklus jetzt optimieren müssen und immer nur, und das, da sehe ich leider so ein bisschen in der Menstruationswelt den Trend hin, dass alle jetzt vor allen Dingen diesen inneren Sommer optimieren wollen und quasi da noch jeglichen Produktivität aus den Frauen herauspressen wollen. Ja,
okay, ja. Das ist lineare wieder, ja.
Genau, das ist dann da auch wieder so total outcome-focused, sondern und also für mich ist es zum Beispiel, ich struggle immer ein bisschen mit dem inneren Frühling, ja, also diese Aufbruchsenergie ist für mich ein bisschen schwierig, habe ich gemerkt, und ich bin total zu Hause im inneren Herbst, ja, also ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwelche PMS-Symptome und merke, da ist sowas, da fühle ich mich zu Hause, da komme ich an. Und da dachte ich am Anfang immer, oh Gott, in meinem Zyklus ist ja was verdreht und ist was falsch. Nein, da ist gar nichts dran falsch. Es gibt diesen Archetyp und es gibt Menschen, die mögen den Frühling lieber und es gibt Menschen, die lieben den Herbst wieder lieber. Und da wirklich dann zu schauen, wie man mit dem persönlichen Zyklus umgehen und durchs Leben gehen kann.
Bei dem Spielerischen würde ich noch einmal anknüpfen wollen. Hast du denn einen Tipp für einen Podcast und für ein Buch?
Buch auf jeden Fall, das Wild Power von Alexander Pope und Shani Hugo-Wolitzer. Das ist originalsprachlich in Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch und viele weitere Sprachen übersetzt. Die beiden haben auch einen Podcast, wo sie über solche Themen reden. Und ansonsten, was ich auch sehr empfehlen kann, ist auch ein englischsprachiger Podcast, der heißt Fertility Friday, wo jetzt viele erstmal bei Fertility wirklich an Fruchtbarkeit denken. Die Lisa Hendrickson-Jack, die unterrichtet die symptothermale Methode, die ich übrigens auch unterrichte. Das ist, symptothermale Methode ist entweder hormonfrei verhüten oder kann genauso gut eingesetzt werden, um bewusst schwanger zu werden. Ja. Also symptothermale Methode heißt einfach, dass ich täglich meine Basaltemperatur messe, also gleich nach dem Aufstehen mit einem Thermometer meine Temperatur messe und zeitgleich während des Zyklus meinen Zervixschleim beobachte. Der verändert sich nämlich hormonell bedingt und wird halt um den Eisprung herum, wird der mehr und verändert sich auch in der Qualität. Und wenn ich die Temperaturkurve und die Zervixschleimbeobachtungen kombiniere, kann ich mit 99,8%iger Verlässlichkeit, das ist die gleiche Verlässlichkeit, die die Pille hat, in dem jeweiligen Zyklus meine fruchtbaren Tage von meinen unfruchtbaren Tagen unterscheiden. Und je nachdem, ob ich gerade schwanger werden möchte oder ob ich nicht schwanger werden möchte, kann ich mit dieser Information, die ich dann habe, Entscheidungen treffen und kann zum Beispiel sagen, wenn ich weiß, dass ich fruchtbar bin und nicht schwanger werden möchte, habe ich entweder keinen Sex, wo Sperma in die Vagina gelangen könnte, ja, wo es zu einer Schwangerschaft kommen könnte, oder ich benutze eine Barrieremethode wie ein Kondom oder ein Diaphragma. In der Zeit verlasse ich mich dann auf die Verlässlichkeit der Barrieremethode, ja. Und nicht auf die 99,8%. Beziehungsweise, wenn ich schwanger werden möchte, dann kann ich halt genau planen, wann ich Sex haben muss, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, schwanger zu werden. Und das ist so wichtig, weil da kommen wir wieder zu den Zyklusmythen und die Missinformationen, die es gibt. Es wird immer schulmedizinisch, wird immer von einem 28-Tage-Zyklus ausgegangen, wo der Eisprung am 14. Zyklustag, also bang, in der Mitte sitzt. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Eisprung am 14. Zyklustag ist und darauf gehend dann immer Sex habe, um schwanger zu werden, mein Eisprung aber vielleicht erst am 19. oder 20. Zyklustag stattfindet, also viel später, weil mein Zyklus vielleicht ein bisschen länger ist, vielleicht 30, 31, 32 Tage lang ist, dann macht es einfach einen großen Unterschied. Ja? Und ich hatte schon mehr als eine Frau in der Beratung, die so ein bisschen dann war, ach so, jetzt verstehe ich. Ich hatte dann immer nur zu dem und dem Zeitpunkt vielleicht Sex und gar nicht da, wo ich hätte schwanger werden können. Und das ist einfach für mich so Information. Als ich das alles gelernt habe, war ich geschockt und bin aus allen Wolken gefallen, dass ich erst Ende 20 werden musste, um meinen Zyklus, meinen Körper wirklich zu verstehen. Und deshalb bin ich auch so passionate bei dieser Arbeit dabei, weil ich denke, es ist einfach egal, ob du schwanger werden willst oder nicht, egal, ob du gerade in der Partnerschaft bist oder nicht, es ist so wichtig zu wissen, was im Körper passiert. Nicht nur auf dieser spirituellen, emotionalen Ebene, sondern auch auf wirklich der biologischen Ebene, weil einfach das, die Entscheidung, schwanger zu werden oder nicht schwanger zu werden, beziehungsweise den Zeitpunkt selber zu wählen, wann man schwanger werden möchte, unglaublich wichtig ist. Und das ist dann auch vielleicht so ein bisschen die Brücke zu dem anderen Thema, über das wir heute nicht so viel reden, wo ich sehr passioniert dabei bin, das Thema Schwangerschaft und Geburt. Nur als ganz kleines Beispiel. Alle Frauen, die schon mal schwanger waren und dann zum Arzt gegangen sind, wissen, die erste Frage ist immer, wann war denn der erste Tag der letzten Menstruation? Und anhand von diesem Datum wird dann der sogenannte ET, der errechnete Termin, den ich immer den erratenen Termin nenne, festgelegt. Ja? Weil es wird ausgegangen, sagen wir, um es einfach zu machen, der erste Tag der letzten Menstruation war der 1. Januar. Dann wird davon ausgegangen, wenn das der erste Tag war, dann war am 14. Januar der Eisprung. Von dem 14. Januar werden dann 280 Tage dazugezählt und dann wird gesagt, dann ist der Termin. Ja? Eine Frau mit einem 28-Tage-Zyklus kann aber ihren Eisprung auch schon am 11. Zyklustag gehabt haben oder vielleicht erst am 18. Warum ist das wichtig? Weil irgendwann zum Ende der Schwangerschaft, wenn dieser errechnete Termin überschritten wird, den meisten Frauen Druck gemacht wird mit einer Einleitung, wo dann gesagt wird, das Kind ist jetzt übertragen, das muss jetzt raus. Bloß wenn wir den wirklichen Zeitpunkt der Entstehung des Kindes gar nicht kennen, dann ist es ein erratener Termin und kein errechneter Termin.
Es gibt so lustige Zahlen, wie viele Kinder tatsächlich an dem erratenen Termin kommen. Ne? Ich glaube, es ist ein einstelliger Prozentsatz. Oder so.
3%, ja.
3%, genau. Ja, eigentlich könnte man denken, dass da so ein bisschen Demut entsteht aus dieser Rechnung und den Statistiken, aber ich weiß, dass das wirklich viel Stress macht und teilweise dann auch, es kommt ja so ein Narrativ, so eine Erzählung, so eine Gefahr wird aufgebaut, jetzt ist das Kind übertragen und dann geht es plötzlich um Leben und Tod.
Genau, und es gibt Fälle der wirklichen Übertragung, wo es dann... lebensgefährlich wird für das Kind, aber die sind auch eher selten und dass Frauen nicht gefragt werden, wissen sie denn überhaupt, wann ihr Eisprung war? Wissen sie denn, wann das Kind entstanden ist? Und da ist leider das Problem, ohne jetzt zu weit auszuufern, ich glaube, die meisten Ärzte meinen es gut und wollen ihre Patientinnen gut versorgen und das Zykluswissen wird einfach, selbst im Medizinstudium, nicht wirklich angesprochen. Die Ärzte, die sind ausgebildet für die medizinischen Fälle und die sind nicht auf diese Feinheiten im Zyklus in der Regel eingetunt. Und es ist nicht böse gemeint, sie wissen es nicht, sie haben viele andere wichtige Dinge zu tun. Und ich wünsche mir immer, dass auch mehr Ärzte sich dahingehend informieren. Bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich jetzt endlich einen männlichen Gynäkologen gefunden habe, der sich auch mit dem Thema symptothermale Methode mal auseinandergesetzt hat. Und der es einfach nicht angezweifelt hat, als ich ihm gesagt habe, so und so sieht mein Zyklus aus. Und er hat gesagt, super, dass Sie Bescheid wissen. Oft kommen Frauen zu mir in die Beratung, die sagen, sie versuchen das mit ihren Ärzten anzusprechen und die sagen dann, also wenn sie natürlich verhüten, dann werden sie gleich schwanger, dass das alles nicht funktioniert, was einfach nicht stimmt. Da ist auch tatsächlich Wissenschaft dahinter. Das wurde alles wissenschaftlich belegt, dass diese symptothermalen Methoden, wenn sie korrekt angewendet werden, wirklich verlässlich sind. Aber da ist natürlich, es ist einfacher, jemanden eine Pille zu geben und sagen, schluck die Pille und dann brauchen wir uns um nichts weiter Gedanken zu machen, als jemanden diese Tools mit an die Hand zu geben, mit Temperatur messen, Schleim beobachten, die Störungsfaktoren rausfiltern und so weiter.
Ich weiß auch, dass einfach vielen Frauen auch nicht geglaubt wurde, ne? Wie du auch sagtest, von den Schmerzen. Ich hatte mal eine Partnerin, die hat, als sie die Pille abgesetzt hat, hat es ein Jahr gebraucht, bis wie ihre Regel wieder eingesetzt hat. Und sie war natürlich verunsichert und sie hat das dem Arzt gesagt und der hat gesagt, das kann gar nicht sein. Das heißt, du machst eine Erfahrung mit deinem Körper und das spricht dir jemand ab. Ne? Das ist schon krass. Und das ist nicht die, ne? Wie gesagt, es gibt wunderbare Ärzte und das ist ganz wichtig, dass es halt auch die Notfallversorgung gibt. Aber an vielen Stellen, glaube ich, ist da, wie du auch beschreibst, fehlt da einfach noch ein Eintunen auf die eine Hälfte der Bevölkerung. Ne?
Genau. Und als du das gerade gesagt hast, ich merke, ich höre solche Stories wirklich wöchentlich und jedes Mal muss ich erst mal ausatmen und denke, ja. Oh. Noch so eine Geschichte. Mhm. Ja, und für diejenigen, die jetzt zuhören, die, und eigentlich, ich kenne, glaube ich, keine Frau, die noch nie so eine Erfahrung gemacht hat, dass ihr beim Arzt nicht geglaubt worden ist oder dass sie gewalttätig behandelt worden ist, abwertend. Wirklich, mein Rat, meine Bitte, den Arzt wechseln. Und auch wenn es anstrengend ist und viel Zeit und Energie kostet, sowas nicht einfach stehen lassen, sondern wirklich, also erst einmal aufstehen, umdrehen, gehen, danke, sagen, danke, bei Ihnen möchte ich nicht mehr sein. Und was ja oft der Fall ist, gerade in solchen Situationen, man geht zum Frauenarzt, sagt, diese und diese Symptome habe ich, diese Beschwerden, und dann sagt der Arzt oder die Ärztin, kann ja eigentlich nicht sein, oder haben Sie sich mal nicht so? Und dann der nächste Schritt ist, wenn man zum Gynäkologen geht, und jetzt ziehen Sie mal bitte Ihre Hose und Ihre Unterhose aus, setzen sich auf einen Stuhl, öffnen Ihre Beine und ich tue einen Gegenstand oder sogar meine Finger in Ihre Vagina rein. Was ist denn das bitte für ein komisches Machtgefälle? Da ist jemand, der mir sagt, er glaubt mir nicht, was ich über meinen Körper weiß, was ich kommuniziert habe, und danach fasst er mich oder sie intim an und macht Untersuchungen, die einfach unangenehm sind, in egal welchem Umstand. Ja, also auch wenn man einen Arzt oder eine Ärztin hat, mit der man total gut kann, ist, glaube ich, so eine vaginale Untersuchung immer etwas, was erstmal so ein bisschen Unbehagen auslöst. Ja, und also wenn man bei einem Arzt ist und schon beim Gespräch...
Ich werde auch nicht gern an meine Genitalien untersucht oder operiert. Ne? Das ist schon sehr, sehr heftig, ne? So.
Ja, und da also wirklich kann ich wirklich nur allen den Mut machen, wenn ihr schon beim Gespräch nur das Gefühl habt, dass mit der Person was nicht passt, dann sagst du einfach, danke für Ihre Zeit, ich gehe jetzt, ich möchte nicht untersucht werden.
Ja.
Ja. Es sei denn natürlich, es ist wirklich ein großer Notfall, aber da spricht man wahrscheinlich auch nicht irgendwie groß vorher, sondern beziehungsweise wenn man in einer Situation ist, wo man nicht einfach gehen kann, wo man vielleicht auch den Ultraschall jetzt möchte und wissen will, was da los ist, dass man einfach sagt, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, könnten Sie bitte was auch immer tun, damit ich mich wohler fühle, ja? Und das ist oft einfach vielleicht fragen, könnten Sie bitte mir genau erklären, was Sie da gerade machen und nicht einfach Ihre Finger in mich einstecken, weil das leider auch nicht selbstverständlich ist, dass alle Ärzte das machen. Oder im besten Fall einfach wirklich, und das ist leider durch Covid sehr schwierig geworden, dass man den Partner oder eine Freundin oder die Mutter, die Schwester einfach mitnimmt zu solchen Untersuchungen, zu Arztterminen. Einfach sagt, ich will hier nicht alleine sein, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der oder die mich emotional unterstützt.
Ja, finde ich, glaube ich, ganz wichtig, ne, den Hinweis einfach auf die Selbstfürsorge in dem Bereich.
Ja.
Eigentlich wollte ich, wir sind schon soweit, aber ich würde doch, ich stelle die Frage noch, ne, weil mich das wirklich auch persönlich ja, persönlich betrifft und persönlich umtreibt. Wie sprechen wir mit unseren Kindern über den Zyklus? Sowohl mit unseren Töchtern als auch mit unseren Söhnen.
Da würde ich gerne eine Frage zurückstellen. Wie sprichst du mit deinen Kindern über den Zyklus, Chris? Wie machst du das jetzt und wo ist der Punkt, wo du denkst, oh, da fühlt sich's komisch an?
Naja, ich versuche das, ich find es hilfreich, ne, wenn einfach drüber gesprochen wird, weil das in meiner Erfahrung nicht so war. Ne? Das wurde halt nicht drüber gesprochen. Wir waren schon sehr offen in unserer Familie, aber das wurde einfach nicht so besprochen. Zumindest nicht so, dass ich wusste, ah, okay, der weibliche Mensch in unserem Haushalt ist jetzt gerade dort in seinem Zyklus, ja. Und dass es einfach dazugehört und einfach ein wichtiger Teil ist, ist sowohl für die Mädels als auch für die Jungs wichtig. Ne? Also, dass die Mädels einfach wissen, es ist völlig normal, dass ich einem Zyklus unterliege, dass der irgendwann einsetzt, wie du sagst, mit der Menarche, dass der irgendwann aufhört in meinem Leben, dass der was mit mir macht, ne? Vielleicht auch emotional mit mir macht, dass es mit meiner Energie was tut. Und dass die Jungs das genauso mitbekommen, ne? Und auch einfach dann lernen, ah, okay, mit weiblichen Menschen, die ticken auf eine Weise anders. Ne? Da gibt es eine innere Uhr, die anders läuft. Das, glaube ich, macht dann viel auch im Miteinander.
Ja, absolut. Und ich denke, wichtig ist, dass man das Thema erstmal mit sich selber als Erwachsener, als Elternteil so ein bisschen für sich, also wenn man Schwierigkeiten mit dem Thema hat, wenn man merkt, es ist schambehaftet oder irgendwie, und merkt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll, erstmal für dich selber als Elternteil ein bisschen Arbeit leisten und schauen, warum, wo kommt denn meine Scham her?
Ja.
Ist die berechtigt, ist die nicht berechtigt? Was kann ich mit der tun? Und dann, wenn man quasi an einem Ort angelangt ist, wo man, oder an einem Punkt angelangt, wo man merkt, okay, ich kann da jetzt ganz entspannt drüber reden und ich kann auch darüber reden, dass vielleicht als ich aufgewachsen bin, ich die Information anders bekommen habe. Also wir müssen jetzt nicht alle so tun, als sei es das der Normalste der Welt. Es, auf einer Ebene ist es das Normalste der Welt, aber es ist halt in unserer Gesellschaft nicht das Normalste. Ja? Und ganz wichtig, die Kinder ihre Fragen stellen zu lassen. Ja? Wir müssen den Kindern nicht die Welt erklären. Die Kinder wissen meistens schon besser Bescheid als wir. Ja? Und es einfach als was Natürliches anzusehen und die Kinder ihren Raum geben, das auch zu entdecken.
Okay.
Und es wird also natürlich
auch da nicht über die eigene Grenze zu gehen und sich jetzt zu überfordern, sondern auch da sich Zeit zu lassen, selbst zu reifen mit dem Thema einfach.
Genau, oder halt, ich denke, wie mit allen anderen Themen, wenn die Kinder eine Frage stellen, die man vielleicht gerade nicht beantworten kann dazu, dann einfach sagen, du, das weiß ich gerade nicht, da muss ich selber nochmal recherchieren und vielleicht mal nachfragen oder googeln oder was auch immer und dann reden wir morgen nochmal drüber. Also ich würd fast immer sagen, gar nicht so einen großen Schuh draus machen, sondern es einfach ins Leben zu integrieren und halt wichtig ist, es nicht unter den Teppich zu kehren, ja, und nicht weiter dieses Tabu, dieses Schambehaftete da sein zu lassen und wie gesagt, ich glaube, da ist es wichtig, auch den Kindern mitzuteilen, dass wir vielleicht noch aus einer Generation kommen, wo da anders drüber geredet worden ist und dass es uns jetzt wichtig ist, unseren Kindern das anders zu vermitteln.
Ja, danke dir, Thea. Danke dir für das Gespräch, aber danke dir auch für deine Arbeit, dass du so viele Frauen halt unterstützt und dann auch empowerst, anders mit ihrem Körper umzugehen, also liebevoller und achtsamer. Und sie so in ihre Kraft bringst. Also vielen, vielen Dank dafür, auch für deinen wunderbaren Podcast Geburtsgeschichten. Das ist einfach ein, wie ich finde, ein Geschenk, weil Frauen da sehr offen, in einem sehr offenen Rahmen und einem liebevollen gehaltenen Rahmen über ihre Geburtserfahrung sprechen können, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das ist für mich ein sehr berührender Podcast, auch eine große Empfehlung. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich gerade auf Social Media am meisten rum?
Genau, du hast gerade schon beim Podcast angesprochen. Ich bin zu finden mit dem Podcast auf Instagram at geburtsgeschichten_podcast. Und dann habe ich noch meinen anderen Account, wo es ein bisschen mehr um den Zyklus geht und um meine Coaching-Arbeit. Das ist thea.maya. Ansonsten kann man alle Informationen auch auf meiner Website finden, thea.maya. maya.com. Da kann man auch den Podcast finden. Den Podcast gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und für diejenigen, die vielleicht auch Interesse haben an der Zyklusarbeit, ich habe zusammen mit meiner lieben Kollegin und Freundin Eva Teja einen Online-Kurs zur symptothermalen Methode, also zum Verhüten ohne Hormone bzw. Schwangerwerden gezielt. Das ist so ein Online-Selbstlernerkurs. Das heißt, da kann man ganz im eigenen Tempo sich die Videos anschauen, das Material durcharbeiten. Wir bieten regelmäßig dann auch Live-Calls an, wo die Teilnehmerinnen von dem Kurs ihre Fragen stellen können, wenn sie Fragen haben. Und wir sind ständig dabei, auch diesen Kurs abzudaten. Also alle, die den schon gekauft haben, profitieren auch immer von dem neuen Wissen, was wir dann noch dazu bekommen. Und jetzt im Februar werden wir ein neues Modul freischalten, wo es ganz spezifisch darum geht, Verhütung nach der Geburt. Weil nach der Geburt sich der Zyklus ja auch nochmal ändert und ich da einfach jetzt meine eigene Erfahrung, mein Kind ist jetzt 2,5 Jahre, in den letzten Jahren ganz viel nochmal neues Wissen über den Zyklus gesammelt habe, und das gibt es dann auch in dem Kurs als neues Modul, wie man nach der Geburt entweder sicher verhüten kann oder schnell wieder schwanger werden kann.
Super. Alle Links packen wir in die Shownotes. Jetzt noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Zyklusarbeit. Zyklusarbeit und ich würde sagen, generell Selbstfürsorge. Ja, das Thema wirklich auf mich und meine Bedürfnisse zu schauen und mich mal wirklich fallen lassen zu können und auch es anzunehmen, gehalten zu werden.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Dass sie... Ach, das ist ein großes Thema. Wo fange ich an? Ich bin meinen Eltern für sehr viele Dinge dankbar. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht haben, gut zu kommunizieren miteinander und mit uns Kindern, und dass sie in vielen Situationen die Bedürfnisse von uns Kindern über ihre eigenen Bedürfnisse gestellt haben, in dem Sinne, dass sie auch während der Scheidung und der Trennungsphase gemeinsam Eltern sein konnten für uns Kinder.
Oh, wow. Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine 3 Wahrheiten übers Elternsein, was wären das?
Ich würde beim Elternsein mit der Schwangerschaft und der Geburt anfangen. In der Schwangerschaft, das gilt für beide Partner. Hört wirklich auf euer Bauchgefühl, eure Intuition, und geht damit, ja. Und es ist schwer heutzutage, weil es so viele Informationsflut gibt, zu auch gerade was Schwangerschaft und Geburt angeht, geht da wirklich mit eurem Bauchgefühl. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn dann das Kind da ist, als Eltern, verliert euch als Paar nicht aus dem Blick. Bleibt da miteinander verbunden. Und ich glaube, mein letzter Tipp betrifft uns alle, ich habe immer das Gefühl, uns Frauen, uns Mütter vielleicht noch mehr, hört auf mit dem Vergleichen. Alles, was ihr auf Instagram seht, ist nicht echt, ist gestellt. Vertraut darauf, dass das, was ihr macht, richtig ist und dass es genug ist, und hört auf, immer zu denken, ihr müsstet anders oder besser sein.
Hört auf euer Bauchgefühl. Eltern als Paar bleiben und hört auf, euch zu vergleichen. Thea, danke dir.
Sehr gerne, Chris.
Ich finde es ganz schön krass, wie Frauen auch hier diskriminiert wurden und werden, immer noch, also im medizinisch-wissenschaftlichen Kontext, sage ich mal, auch durch den männlichen Blick. Also zum Beispiel, dass Medikamente für männliche Körper entwickelt wurden und die dann auf Frauen Körper übertragen wurden, ohne spezifische Anforderungen des weiblichen Körpers zu berücksichtigen. Das ist die eine Sache, und es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Die andere Sache ist unser eigenes Wissen, also unser Wissen über Frauen und über Frauengesundheit. Und damit meine ich das Wissen von Frauen über Frauen und das Wissen von Männern über Frauen. An dieser Stelle sind wir alle gefragt, jeder von uns. Und da leistet Thea so einen wertvollen Beitrag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine kurze Rezension, eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo du gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib mir doch gerne eine kleine Rezension auf iTunes oder gib mir eine Bewertung auf Spotify oder wo du sonst gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, dann sage ich es dir, danke dafür, dass du dein Elternsein so lebst, wie du es tust, dass du dich um die Bindung, die Beziehung zu deinem Kind so kümmerst, so sorgst, dass du dir die Zeit nimmst, hier in so einen Elternpodcast einzuschalten. Ich wünsche dir alles Gute und Liebe und bis bald.